ist es so, dass die, die jetzt kommen, eigentlich aus Liebhaberhand sind und im sehr guten Zustand sind. Wenn du mich halt vor 10-12 Jahren gefragt hättest, da war das anders. Da waren die Autos teilweise sehr günstig und wurden eben auch von Leuten gefahren, die nur mal ein bisschen Spaß haben wollten, die das Auto dann auch nicht gewartet haben. Und da waren mehr Mängel dran als heute, wenn diese Autos kommen. Es gibt ja nicht mehr viel, dementsprechend selten kommen die. Aber auch damals war es eigentlich ein tolles Auto und mängelmäßig kann man sagen, nicht so typisch wie andere Autos.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe der alten Schule, die mein heutiger Partner GTÜ möglich gemacht hat. Die sind nämlich mit einer ganz besonderen Idee zu mir gekommen und das Thema hat mich neugierig gemacht. Meine Gäste heute sind nämlich Ulrich Scheller, Kfz-Sachverständiger und GTÜ-Vertragspartner aus Halle in Westfalen und Markus Fortmeier. Und um sein Auto soll es heute gehen, denn Markus hat vor einigen Jahren mit zwei Freunden einen Mercedes 300 SE der Baureihe 140 gekauft, aus erster Hand und Scheckheft gepflegt. So weit, so gut. Das Besondere, der Wagen hatte da schon, festhalten, knapp 960.000 Kilometer runter und war immer bei Mercedes gewartet. Bei meinem Besuch sollte der Wagen nun ein H-Kennzeichen bekommen und ob das überhaupt geht, was es für Vorteile hat und ob ein Auge zugedrückt werden musste, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Kilometermillionär und meinen Gästen Markus Fortmeier und Ulrich Schellack.
Markus, du bist mal durch die Gazetten gegangen mit einer ganz besonderen Geschichte. Und zwar hast du ein 300 SE gefunden.
Genau.
Erzähl mal, was war das für ein Auto oder wie bist du darauf gestoßen?
Ich bin schon viele Jahre Mercedes-Fetischist und Sammler. Und der 140er, der hat mich eigentlich immer fasziniert, weil mein Vater hatte den damals als Neuwagen, als der rauskam. Und wir haben wie immer so auf einem verregneten Sonntag, was machst du? Guckst bei Mobile mal, ob du was Interessantes findest. Und da ist ein Freund von uns aus dem Stammtisch, aus dem Oldtimer-Stammtisch, darauf aufmerksam geworden und hat dieses Auto bei Mobile gefunden. Ein W140 300 SE, einer der ganz frühen, aus Baujahr 91. Und das entscheidende Kriterium war, der hatte tatsächlich 955.000 Kilometer in der Anzeige stehen. Erste Hand, Scheckheft gepflegt. Gut, da wird man natürlich erstmal sofort interessiert darauf. Und den müsste man ja eigentlich retten. Und aus dem, den müsste man eigentlich, ist es dann halt, den muss man geworden. Da bin ich mit meinem Freund Mirko nach Bremerhaven gefahren. Da stand das Auto bei einem Gebrauchtwagenhändler. Ja, und als wir dann da ankamen, haben wir eigentlich schon gesagt, oh Gott, ich glaube, die Fahrt, die können wir uns schenken. Wir fahren sofort wieder nach Hause, weil der stand in der letzten Ecke auf dem Schotterplatz und wirkte doch sehr mitgenommen. Der Stern war abgebrochen, an allen vier Ecken rentnermäßig die Schürzen angeditscht und verkratzt, die Telefonantenne abgebrochen. Aber er sah wirklich sehr bemitleidenswert aus.
Okay. Also ihr habt ihn nicht vom Privat gekauft, das war ein Händler.
Das war ein Händler, ja, ja. Okay, ein Händler, der ein bisschen spezialisiert war auf Young und Oldtimer.
Okay.
Aber so im niedrigen Preissektor, sage ich jetzt mal. Hm. Und naja, das Ding war inseriert mit 2000 Euro, 1990 um genau zu sein. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir schon mal hier. Und ich hatte mir vom bekannten Händler auch sogar rote Nummern für eine Probefahrt mitgebracht. Da haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir hier, die weiten Weg gefahren. Jetzt nehmen wir das Ding doch mal genauer unter die Lupe und vielleicht können wir auch mal eine Runde fahren.
Ja.
Nur, ja, ich sag mal, der zweite Eindruck war nicht besser als der erste, als wir den Wagen aufgeschlossen haben und die vier blühenden Schweller gesehen haben und der moderige Geruch, der aus dem Wagen rauskam, oh, da war es eigentlich irgendwie erst recht vorbei. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, Nummernschilder dran, mal eine Runde fahren. Ja, und das war dann das, was uns wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Denn das Fahrgefühl war einzigartig. Es funktionierten sämtliche Helferlein, egal ob Schiebedach, hinten die Peilstäbe beim Rückwärtsfahren kamen raus. Klimaautomatik funktionierte sogar, Fahrwerk war alles soweit in Ordnung, Fensterheber alle vier gingen,
Getriebe
Automatik schaltete super.
Alle sechs Zylinder liefen?
Alle sechs Zylinder liefen, Öldruck, alles, okay, Drehzahl okay. Perfekt.
Ja.
Keine Warnleuchte an, dass er echt dann ins Grübeln kam, ob man den nicht vielleicht doch irgendwie wieder hinkriegen könnte.
Ja.
Und das Ganze hat dann, oh, ich glaube, an dem Café gegenüber fast zwei Stunden gedauert, obwohl das eigentlich ein günstiges Auto war.
Aber eben eigentlich, da, aber es ist natürlich Geld, wenn man es wegschmeißt, ist auch
genau.
Viel.
Genau,
ne?
Und dann haben wir hin und her überlegt, okay, er hat eine Klimaautomatik, er hat eine Lederausstattung, das beides zusammen. Mit ein paar anderen Sachen hast du das Geld ja eigentlich, wenn du schlachtest, schon wieder raus. Und das war dann der Punkt, wo wir uns als Limit gesetzt haben, 1,5. Mhm. Dann nehmen wir mit und wenn nicht, dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann mussten wir wirklich lange verhandeln, weil der Verkäufer gesagt hat, er hätte angeblich einen Polen oder Ukrainer, ich weiß es nicht mehr genau, der würde ihm einen 6 bieten. Und warum soll er den dann für 100 Euro weniger an uns verkaufen? Ja. Da habe ich gesagt, ganz einfach, weil wir den Wagen nicht schlachten, sondern erhalten. Nebenbei schreibe ich für unseren Club, die Mercedes-Benz Interessengemeinschaft, immer regelmäßig Artikel. Und okay. Da habe ich ihm gesagt, ich werde über dieses Auto eine Story machen und werde, wenn wir uns einig werden, ihn sehr lobend erwähnen. Und da hat er mir die Hand drauf gegeben und haben wir das Ding für 1,5 gekauft. Ja, okay. So kam das Auto zu uns.
Für 100 Euro einen Artikel bekommen, das
genau,
ist gut.
Genau.
Okay, und ihr seid dann gleich auf Achse nach Hause gefahren?
Gleich auf Achse mit der roten Nummer nach Hause, die 285 Kilometer. Bei uns zu Hause, kurz vor Bielefeld, erstmal als erstes eine Autowäsche spendiert und dann in eine Garage gefahren. Und dann haben wir so langsam dann danach angefangen, da war glaube ich um die Osterzeit rum, der Osterfeiertag gleich genutzt, den Wagen zu zerlegen. Also ja. Schürzen vorne und hinten dran weg, die Sakkobretter, komplette Beplankung drüber weg, um zu gucken, ist da Rost drunter, war auch ein bisschen was drunter. Die Schwellerverkleidung weg, da kam dann zum Vorstand diese rostige Stelle an den Schwellern, an den Wagenheberaufnahmen, tatsächlich nur oberflächlich, konnten wir alles mit Schleifen wieder in Gang kriegen, musste nicht schweißen, gar nichts.
Okay.
Der modelrege Geruch, so hat sich nachher herausgestellt, kam von feuchter Blumenerde, denn der Besitzer, der war Blumenhändler.
Ah,
und
der
hatte den Wagen dazu genutzt, den Wagen, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Woche von Bremen nach Holland zu fahren, um Blumen einzukaufen.
Okay.
Hatte dann Verkaufsanhänger hinten dran und ist dann die Wochenmärkte rund um Bremen abgeklappert und hatte immer so, auch hinten, als wir den Rücksitzbaum ausgebaut haben, da kam uns noch ein halber Weihnachtsbaum entgegen. Also er hat wirklich die Blumen auch in dem Auto gelagert. Und weil er halt plötzlich verstorben ist, war vielleicht dann noch ein halber Sack Blumenerde drin, der dann so langsam durch Feuchtigkeit angefangen hat zu gammeln und zu schimmeln.
Okay, okay.
Nachdem wir das alles sauber gemacht haben und gereinigt haben, war der Geruch auch sofort weg. Also das war von daher bis jetzt toi, toi, toi.
Was habt ihr noch reinstecken müssen?
Was haben wir reinstecken müssen? Ich denke mal in Summe. Also alles grundsätzlich in Eigenleistung.
Mhm,
aber
okay, ich
sag, Kaufteile, bisschen Lack und ja, sowas wie Verschleißer, die Hinterachse haben wir im Laufe der Zeit runtergenommen und neu aufgearbeitet, neu gelagert, weil er ein bisschen gepoltert hat, das ist jetzt vorbei. Verschleißteile wie Bremsscheiben, Bremsbeläge, Klimakondensator war defekt, da haben wir einen neuen reingemacht, damit die Klimaanlage wieder kühlt, dann die Klimawartung, also sagen wir in Summe nochmal ungefähr dasselbe.
Dasselbe, auf jeden Fall von 1.500 Euro, also 3.000 Euro.
3.000 Euro
S-Klasse,
für 3.000
eine S-Klasse,
Euro,
die läuft. Ein geiles Auto.
Genau.
Und ich finde ja, diese Kilometerzahl, man merkt die dem Auto nicht an. Ne? Das ist ja das Besondere. Also
ganz
Mercedes
genau.
Ist wirklich toll gealtert.
Ja.
Ist ein bisschen, würde ich sagen, mehr ausgeblichen, als man das hier in Norddeutschland erlebt hätte. Und die Kilometerzahl ist natürlich auch extrem. Wie sind die Kilometer zustande gekommen?
Also wir haben dann über den Originalfahrzeugbrief, wo ja die Adresse des Erstbesitzers drin stand, haben wir dann über Google Maps erstmal geguckt, was ist das für eine Gegend. Ja, war ein ganz netter Vorort von Bremen. Und dann hat einer unserer Freunde hat dann Kontakt mit den Nachbarn des verstorbenen Erstbesitzers aufgenommen, die sich sehr gefreut haben und gleich den Kontakt zu dem Sohn hergestellt haben.
Von dem Besitzer.
Sohn vom Besitzer.
Ja.
Und der hat uns dann halt die Story erzählt, dass der halt, wie gesagt, selbstständiger Blumenhändler war mit einem Geschäft und einem Verkaufsanhänger, dass der 2 bis 3 Mal die Woche von Bremen nach Holland gefahren ist zum Blumen kaufen, den Rest der Woche mit dem Verkaufsanhänger die Wochenmärkte abgeklappert hat. Und der hatte sich ein Ferienhaus in Alicante gegönnt und ist da 2 bis 3 Mal im Jahr auf eigener Achse auch hingefahren.
Ja, okay,
also ein Weg Bremen-Alicante sind 2600 Kilometer, haben wir nachgeguckt.
Okay,
er ist also 5,5 weg, wenn er einen Urlaub macht.
Eben, das sind über 15.000,
genau.
16.000, 17.000
genau.
Irgendwie für die drei Urlaube, ne?
Und das Witzige war, wir sind dann, als der Wagen soweit wieder fertig war und zugelassen, haben wir dann praktisch so eine Revival-Tour nach Bremen gemacht, haben erstmal den Blumenladen besucht, da ein Foto vor dem Blumenladen gemacht, vor dem Wohnhaus, wo der Wagen 26 Jahre lang stand und natürlich von der Mercedes-Niederlassung.
Na klar.
Ja, wir wollten natürlich gerne
wissen. Steckheft gepflegt,
hast du gesagt. Gepflegt.
Ja, irre, ja.
Steckheft gepflegt, ja, aber die Steckhefte leider nicht alle dabei.
Ach so.
Und dann hat uns der Sohn auch versichert, dass der Wagen wirklich nur bei der Niederlassung in Bremen, bei der Hauptniederlassung gewartet wurde. Selbst wenn nur ein Birnchen im Blinker kaputt war, wurde das dort erledigt, nicht an irgendeiner Tanke. Und dann sind wir dahin und dann mit dem alten Kennzeichen, ja stimmt, der ist hier gelistet, bis 2000 runter. Alles, was vor 2000 war, ist angeblich mal gelöscht worden. Hat mir die Niederlassung in Bielefeld sogar bestätigt, wäre wohl so, System,
okay.
1999 und davor alles weg. Und bis 2000 könnte man uns aber wieder ausdrucken. Würde bei dem Kilometerstand allerdings ein bisschen dauern. Die Azubis hätten da fleißig zu stempeln. Aber ein Vierteljahr später kam ein dickes Paket aus Bremen und da waren die Steckhefte alle drin.
Tatsächlich? Und das haben die gleich so gemacht? Oder
mit ein bisschen Diskussion.
Mit ein bisschen
Diskussion. Erst war es widerwillig.
Ja,
erst war Datenschutz das Thema. dann sagte dann irgendwie eine Dame am Tresen, ja, wenn Sie sich hier als Kunde anlegen lassen und bei uns die Scheckhefte bestellen, dann können wir Ihnen ja auch eine Rechnung schicken, dann würden wir als Gegenleistung die Stempel da reinmachen. Ja, ich sage, das ist kein Problem, dann machen Sie das mal bitte. Okay, dann bestelle ich also einen Scheckheft. Ich sage, falsch, 4. Ja, warum denn 4? Ja, ich sage, das Auto hat fast 1 Million gelaufen. Da muss ein paar, um Gottes Willen, da war das Thema wieder erledigt. Und da kam ja dieser Bericht in der Oldtimer-Markt.
Ja.
Und der Redakteur Norman Gocke hat das dann so ein bisschen mit aufgenommen, dass das doch schade wäre, mehr oder weniger, dass sich Mercedes hier das und da so querstellen würde bei so einem historisch interessanten Auto.
Ja.
Und dann kam irgendwann der Anruf aus Bremen, ja, man hätte den Niederlassungsleiter aus Bremen von Stuttgarter Seite aus angerufen. Er soll doch ganz schnell zusehen, dass die Scheckhefte an den Kunden gehen. Und dann lief das Ding.
Nee, toll. Und jetzt hast du die ganze Historie
Die Historie ist komplett. Jetzt eigentlich so ziemlich komplett, genau.
Jeder Motor im Innenraum konnte erklärt werden. Und jetzt sitzen wir hier bei der GTÜ in Halle in Westfalen, beim Uli Schellack. Und wir sind hier nicht aus irgendeinem Grund, sondern du sollst ein H-Kennzeichen machen für das Auto.
Ich mache heute ein H-Kennzeichen
auf das Auto. Was sind denn die Voraussetzungen eigentlich für ein H-Kennzeichen? Also ich glaube, eine gewisse Seltenheit oder so wäre gut. Ich habe es mir mal ausgedruckt. Von dem Wagen man kann im Internet finden, irgendwie Januar 2020 noch 4.977 angemeldet in Deutschland.
Ja, das ist schon gut, obwohl es keine Bedingung ist fürs H-Kennzeichen. Also die Bedingungen sind einfach 30 Jahre.
Ja.
Darum werden ja jetzt auch viele 124er, demnächst Golf 3, Golf 2, die gerne ein H-Kennzeichen haben möchten, ist auch im Moment, wird das noch so in Deutschland gemacht. Ich meine, Holland hat das auch schon auf 40 Jahre verlegt, und weil es einfach zu viele werden. Mhm. Aber es ist inzwischen auch Bedingung, dass das Auto auch kulturhistorisch ein bisschen vernünftig dasteht und eben nicht aus eigener Kraft diese 30 Jahre erreicht hat. Da gibt es ja viele Autos, da sind dann die Radläufe gespachtelt und das hat vielleicht 2 Jahre HU, aber es ist irgendwie, ja, kulturhistorisch nicht so toll. Also es muss schon eine gewisse Grundsubstanz da sein. Es muss auch eben original sein oder mit Anbauten aus der Zeit oder 10 Jahre eben später. Da gibt es so ein paar Sachen, wobei aber hier das alles kein Problem ist, weil das ein ganz originales Auto ist und das Gesamterscheinungsbild eben auch gut ist bei dem Auto. Also von daher sehe ich da eigentlich gar kein Problem, da ein H-Kennzeichen zu erteilen. Also wenn da jetzt ein Kotflügel in anderer Farbe dran wäre oder irgendwo gespachtelte Radläufe, dann müsste ich dem Markus sagen, das ist nicht so toll, da müsst ihr vielleicht nochmal dran arbeiten. Aber hier sehe ich da gar kein Thema, und das wird relativ einfach dann sein, da ein H-Kennzeichen zu erteilen.
Also bin ich gespannt. Schau gleich mal, ob das überhaupt verkehrssicher ist.
Genau, das müssen wir halt gucken, weil wenn die Grundbedingungen für der HU schon nicht da sind, gibt es natürlich auch kein H, aber
das Erscheinungsbild, zählt da das absolute Erscheinungsbild oder auch in Relation zu der Geschichte des Fahrzeugs? Ich meine, wenn man jetzt ein Auto hat, das 1 Million Kilometer hat, Scheckheft gepflegt, das ist ja eine Geschichte, wo Autozeitungen schon drüber berichtet haben, das ist ja eigentlich eine Story an sich.
Ja.
Drückt man da eher ein Auge zu und sagt, na gut, die eine Beule, die übersehe ich jetzt, weil diese Geschichte so toll ist, oder ist die Geschichte eigentlich egal und es zählt nur der Zustand?
Eigentlich ist die Geschichte egal.
Okay.
Wobei man natürlich sagen kann, klar, ein Auto mit 900.000 sieht einfach anders aus als ein Auto mit 150 oder 200.000, genau. Wiese vielleicht. Ich sag mal, wenn das Ding jetzt normal, die haben immer ein bisschen mehr in der Regel gelaufen, normal 30 Jahre wird, dann hat er vielleicht 300.000 oder 200.000. Ne? Aber man muss schon offiziell danach gehen, Gesamterscheinungsbild. Ne? Das muss schon passen. Und da kann man nicht sagen, ja, der hat jetzt ein bisschen Historie und Geschichte, der darf mal 3 Beulen mehr haben. Das wird leider nicht so gesehen, hat er ja jetzt auch hier nicht, was ich so gesehen habe.
Also,
und eine gewisse Patina ist da, und die ist aber auch absolut okay.
Ja, okay.
Also, das haben wieder andere Leute gemacht, diese Richtlinien für den 23er, so heißt ja dieser Paragraph dafür. Und da ist immer die Frage, wer macht diese Richtlinien dafür? Ne? Eben, mir hat mal ein Kollege gesagt, da hab ich gesagt, ja, ich habe hier einen 123er, der hat gespachtelte Radläufe und der hat sogar ein H-Kennzeichen. Also der war dann bei einer Prüfstelle auch. Das muss man ja eigentlich aberkennen. Es gibt auch, dass die dann aberkannt werden. Ne? Da sagt er, ja wieso? Die sind doch alle seinerzeit so rumgefahren. Also die sind ja auch vor 30 Jahren schon so rumgefahren. Ne? Und nee, aber man muss schon danach gehen, Gesamterscheinungsbild.
Aber das Ding ist ja eigentlich gelebter Umweltschutz, oder? Einmal gebaut, ja, genau. und dann immer gefahren und eine, ja, Million Kilometer. Also der andere, was gehen da an Leasingautos heutzutage?
So sieht's aus.
Ja, genau. Das wäre da gedreht. Und ehrlich gesagt ist das ja eigentlich fast, kann man sagen, ein vernünftiger Motor. Das sind eben nicht der 500er oder gerade 600er, sondern 300er. Ja. 231 PS, glaube,
genau,
ich.
Genau, ne? Richtig.
Und was verbraucht ihr damit?
Also ich, man jagt mit so einem Auto ja nicht mehr über die Autobahn. Nee. Erst recht nicht bei dem Kilometerstand. Aber wenn man den so, sage ich mal, bei Ausfahrten so über Land fährt oder auf der Autobahn Tempomat bei 140 reinmacht, dann dreht er exakt 4000, höher lasse ich ihn nicht mehr drehen. Mhm. Und da komme ich mit 1100 Liter hin.
Also naja, das finde ich bei so einem Auto.
Bei so einem Auto.
30 Jahre genau. alt, absolute Oberklasse. Ja. Damals das oft verschriene Dickschiff. Ja. Vor 30 Jahren war das schon eine Sensation, das Auto. Ne? Also ja. im Positiven wie im Negativen.
Ja, das stimmt. Aber stimmt.
Was ich toll finde, ist, der ist wirklich super gealtert. Ne? Also das Leder fühlt sich noch gut an. Nach einer Million Kilometer oder fast einer Million Kilometer, das Leder ist kaum gerissen.
Richtig.
Es gibt eine ganz kleine Stelle, Mittelarmlehne, Armaturenbrett, keine Risse, Lenkrad noch toll. Ne?
Ja. Also, Lenkrad war der Vorteil, da hatte der Vorbesitzer so einen typischen Rentner-Lenkradkranz drüber gehabt.
Ach so, okay.
Ja, aber gut. Der hat natürlich das Original-Lenkrad jetzt super geschont eigentlich. Ja, ne? Also den braucht man nur abziehen und nachher fast ein neues Lenkrad darunter. Das war super. Ne?
Also von der Nachhaltigkeit her ist das ja
ungeschlagen, oder?
Ja,
ja, ne?
Wenn das, da können das die Leute so reden. Ja, ne? Und auf den Sitzen fällt mir gerade ein, da sollen auch so Überzieher gewesen sein, Felle. Weil der Mann, der war nicht besonders groß und hatte immer ein Kissen unterm Hinterrad, hat er selber erzählt. Hat vielleicht auch ein bisschen geschützt.
Nee, aber ist doch gut. Also ich meine, ihr seid jetzt die Nutznießer. Und
genau.
Das ist eine coole Geschichte. Wollen wir uns das Auto mal angucken?
Ja, gerne.
Gehen wir mal raus, oder?
Klar, klar.
Jetzt bin ich gespannt, ob der das H-Kennzeichen kriegt.
Ich auch.
Ich fahre den mal da draußen hin.
Das gefällt mir gut. Hier ist schon richtig was weggebrannt.
Ja, genau.
So sieht es
aus. Sauberer macht alles, wie sich das gehört, aber der Ventildeckel, der soll seine Spuren ruhig zeigen.
Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So sieht es aus nach einer Million Kilometern und hier ist viel Platz drin. Erzähl mal ein bisschen, was musstet ihr am Motor? Musstet ihr da technisch irgendwas machen?
Oder nee, so, außer einem Ölwechsel gar nichts. Neue Keilriemen drauf, Ölwechsel und natürlich neue Filter und so weiter, Luftfilter, ansonsten gar nichts.
Gar nichts. ABS nichts. Noch nie. Aber ich glaube, es ist natürlich, wenn der immer Scheckheft gepflegt wurde, kann man fast davon ausgehen, dass das Ding einmal komplett schon getauscht wurde. Außer Motor vielleicht, oder?
Also was wir wissen über die Scheckhefte bei Mercedes, der Motor ist definitiv noch der erste,
den
Motor nochmal überprüft. Und Getriebe ist exakt bei 456.000 Neues reingekommen.
Bei 456.000?
Ja, jeder normale Mensch sagt, also wirtschaftlich Exitus, lass es.
Ja.
Er hat gesagt, fertig machen, das Ding muss nächste Woche wieder laufen.
Bei Mercedes machen lassen?
Bei Mercedes machen lassen, ja.
Weißt du den Preis?
Ja, ich glaube irgendwas um 3.500 Euro.
Alter Schwede.
Ich habe den Norman Gocke von der Oldtimer-Markt, habe ich damals, als er den Bericht gemacht hat, auch fahren lassen.
Ja.
Weil ich sage, musst du ja auch mal selber ein Gefühl für kriegen, über was du schreibst.
Ja.
Und er ist selber auch 124er-Fahrer und er hat auch sofort gesagt, also 250 würde ich dir jetzt auch glauben. Ne?
Ja. Du dreh doch zurück, das Ding ist doch...
Aber das wäre schwierig,
wenn du wieder Uni triffst. Ja, das wäre dann langweilig. Ne? Und vor allem natürlich leicht nachzuweisen, wenn man den Artikel googelt.
Ja.
Habt ihr den Auspuff mal neu machen müssen?
Nee, ist nicht der erste.
Nein,
aber wir haben noch nicht neu gemacht. Was wir gemacht haben, wir hätten alles drunter weg, Auspuff und Hinterachse und haben den ganzen Unterboden entrostet und, neu gewachst. Richtig mit Drahtwürste und dann das Gegenkapfel.
Oh,
also Vollmontur und dann
okay.
Keine schöne Arbeit, aber wir wollten halt wissen, was uns...
Ja, man will ja auch ein Verhältnis zu seinem Auto bekommen.
Ganz genau, ganz genau.
Selbst das Getriebe ist...
Was sagst du, ist gut dicht alles?
Ja, ein bisschen Feuchtigkeit am... Schwitzt ein bisschen.
Die Straße war ja nass.
Genau, die
Straße. Eben.
Absolut okay. Absolut.
Der Rest ist hier eingewachst.
Entsprechend der Zeit passt.
Und hier kannst du gucken, ist zwar ein bisschen dreckig, aber hier ist das Schild, dass das ein Original-Austauschgetriebe ist. Müsste man mal ein bisschen sauber machen. Kannst du das erkennen da?
Ja.
Original.
Und er hat den Wagen gekauft, also nicht neu, sondern als Jahreswagen?
Als Jahreswagen, ganz genau, ja.
Ah, okay.
Angeblich, so hat der Sohn erzählt, weil das ein ungeduldiger Mensch war und der wollte auf das Ding nicht warten.
Und, was man ja damals bei Mercedes noch musste.
Genau, genau.
Das ist ja,
der wollte den sofort haben und das war, ob das nun ein Werksangehöriger war oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er den als knapp ein Jahr altes Auto gekauft.
Also jetzt sag mal, wenn du jetzt die Autos vergleichst, ne, wenn du so normalen 140er auf dem Hof bekommst.
Ja.
Wie ist dann so die Laune? Ist das,
ich freue mich, wenn ich sowas prüfe.
Weil du noch einen angeschlossenen Werkstattbetrieb hast oder was? Nein, Quatsch. Nee, aber jetzt ohne Liebhaberei?
Also ja. Nein, bei mir steigt da die Laune, weil ich die Autos toll finde. Ja. Und es ist so, dass die jetzt kommen, eigentlich aus Liebhaberhand sind und im sehr guten Zustand sind.
Okay.
Wenn du mich halt vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, da war das anders. Da waren die Autos teilweise sehr günstig und wurden eben auch von Leuten gefahren, die nur mal ein bisschen Spaß haben wollten, die das Auto dann auch nicht gewartet haben. Und da waren mehr Mängel dran dann. Aber als heute, wenn diese Autos kommen, die kommen, es gibt ja nicht mehr viel, dementsprechend selten kommen die. Aber es ist nach wie auch damals war es eigentlich ein tolles Auto und mängelmäßig kann man sagen, nicht so ein typisch wie andere Autos, okay, oder so.
Okay. Was sind so typische Mängel? Lass mich raten, bei dem Fahrzeuggewicht, Fahrwerk? Oder?
Nein, der ist so, die sind so stark ausgelegt, die Lenker und auch die Achsgummis, alles. Also das ist eher wenig. Wenn sind es halt durch Rostungen oder Benzinleitungen oder Bremsleitungen, dass die korrodiert sind. Aber ansonsten eigentlich keine typischen Mängel. Wenn, dann waren es eben auch Verschleißmängel, dass eine Bremse runter war, Reifen oder so. Aber das ist bei anderen Autos auch. Also das ist jetzt nicht ein typisches Auto, wo man wie bei anderen sagen kann, da kann ich im Grunde vor der HU schon einen Teil des Berichts ausfüllen und muss vielleicht nur was wegstreichen, was dann schon mal gemacht worden ist. Nein, die waren eigentlich schon immer gut. Ich habe die auch, wie gesagt, zu der Zeit geprüft, als sie noch aktuell waren. Also, sag ich mal, Mitte der 90er bis 2000 sowas. Und da waren das eigentlich schon auch immer gute Autos, weil die in der Regel in den Jahren, wo sie neu waren, ja auch gewartet wurden und so. Ja, also die waren halt nur dann so in den, wenn die dann so vielleicht 20 Jahre alt waren, wo sie halt auch preismäßig günstig waren, dass sie da eben vielleicht mehr Mängel hatten, aber mehr auch dann durch Wartungsstau als irgendwelche Sachen, ja, konstruktionsspezifischen Sachen oder Mängel, die eigentlich von Haus aus sind. Also diese Autos sind schon sehr gut konstruiert und
vom
Material her toll.
Ja. In 20 Jahren waren sie ungefähr so alt wie die fünften Besitzer dann, ne?
Ja, genau, das passt dann.
Ist das der erste Mercedes mit CAN-Bus, soweit ich weiß? Und hat der viel Elektronikprobleme oder ist das...
Also soweit ich weiß, haben die diese nicht, nee.
Ja, okay. Nein. Okay, alles nein. Klar.
Nee. Und auch mit Steuergeräten und so, soweit ich weiß, ist das eigentlich ein sehr solides Auto.
Da war der Nachfolger schlimmer. Ja, das glaube ich. Viel mehr Elektronik. Ne? Hast du einen Motortipp? Also ich meine, hiernach könnte man jetzt ja sagen, der 300er Motor scheint nicht schlecht zu sein. Der hält zumindest mal 1 Million. Ja, ne?
Genau. Richtig. Also was ich noch weiß, was mir einfällt, ist von wegen gut gemacht, schlecht gemacht oder sowas. Ein Freund von mir, der hat halt den, das ist ja ein 91er, und ein Freund von mir hat einen Ende 93er 600er, ja,
okay.
12-Zylinder.
Okay.
Und da war ja in der Zwischenzeit die Umstellung auf Wasserbasislacke.
Ja.
Und der ist deutlich rostanfälliger als dieser hier. Also das macht enorm was aus. Unter der Hinterachse bei dem sah es deutlich schlimmer aus als unter diesem hier. Und der hat gerade mal, ich glaube, 240.000 gelaufen.
Also man muss keine Angst haben vor Erstserienfahrzeugen.
Nein, überhaupt
oftmals
nicht.
Sind die bei Mercedes tatsächlich noch vielleicht ein bisschen liebevoller zusammengebaut.
Ja, kann sein. Also sagen, auf jeden Fall Umstellung Wasserbasislack.
Das war ein Riesenthema.
Das stimmt.
Das war ja auch beim 124er schon Thema. Und nachher beim 210er ist es ja ganz nach hinten losgegangen. Ne?
Also motormäßig würde ich sagen, ist dieser Motor einfach top mit 6 Zylinder. Natürlich, wenn man als Liebhaber sagt, ist ein 8-Zylinder immer toll. Da ist auch der 500er schön. Ja. Aber selbst wenn man das als Oldtimer- oder Youngtimer-Auto fährt man eh nicht schnell und der 6-Zylinder ist auch seidenweich und ist von daher eigentlich die vernünftigste Variante, weil die eben auch vom Benzinverbrauch her noch überschaubar ist.
Ja, das stimmt. Also das, ich glaube, als Daily Driver würde ich auch
am ehesten
den nehmen. Der 600er, dein Kollege mit dem 600er, der wird wahrscheinlich das Doppelte verbrauchen.
Das Doppelte verbrauchen und natürlich auch immer den Top-Zuschlag bei Verschleißteilen. Ist einfach so.
Klar,
12-Zylinder kostet auch 12-Zylinder Aufpreis. Ne? Ich habe sonst noch als 116er einen 6.9. 450 SL. Ja, auch da ist es so. Die 6,9er Teile kosten fast das Doppelte wie die vom 350er. Ne? Und, von daher, für einen Einsteiger ist das hier echt ein super Auto. Und über Langlebigkeit brauchen wir bei dem Motor, glaube ich, auch nicht großartig
sprechen. Nee, schauen wir nicht. Okay, was machen wir jetzt? Müssen wir noch eine Probefahrt machen?
Wir machen noch eine kleine Probefahrt und drucken dann den Bericht aus.
Ja, da bin ich gespannt.
So, du kannst am besten rechts runterfahren. So, läuft gut. Schön, hört er sich an.
Das Beste an dem Auto ist eigentlich, dass er kurz ist. Ne?
Ja.
Habt ihr nach einer kurzen Version gesucht oder war es egal?
Nee, das war egal. Das war völlig egal. Die Motorisierung wäre mir auch egal gewesen, ehrlich gesagt. Das war jetzt einfach.
Du kannst einmal rechts runter.
Ja, dieses Gesamtkonzept mit den vielen Kilometern und quasi erste Hand, wenn man mal den allerersten Besitzer, der den ja nur ein paar Monate hatte, weglässt. Das hat den Ausschlag gegeben. Motorisierung war da eigentlich egal. Ich bin eigentlich schon ein Achtzylinder-Fan, aber ich muss sagen, ich finde diesen auch wunderbar seitenweich laufen. Auch wenn man Automatikgetriebe wieder schaltet. Also,
er schaltet wirklich unmerklich, ne?
Auch der klappert nichts.
Nein, das ist irre.
Oh, und wenn man sieht die Instrumente, ja, ne? Da hat man teilweise doch welche, wo das so ausgeblichen ist. Ja. Oder das ist zum. Auch hier das. Alles keine Pixelnot, nee. Hat er ja, der hat im Grunde gar nicht. Der hat ja noch manuelle Tachoanzeige und läuft auch.
Wahnsinn. Macht der alles mit?
Wunderbar, ne? Alles. Inklusive Kickdown.
Das ist unfassbar. Also. Originalradio, das ist schon.
Du sagtest vorhin, der Bahn gehört euch zu dritt.
Ja.
Und ihr fahrt den abwechselnd? Oder?
Es war eigentlich so geplant, dass das abwechselnd ist, aber letztendlich bin ich doch derjenige. Also von den 21.000 Kilometern würde ich mal behaupten, habe ich mindestens 20.000 drauf gefahren. Das liegt auch daran, dass das Auto bei mir steht, weil ich eine Garage frei hatte. Und ich fahre den auch echt gern. Also nicht nur, dass da möglichst schnell Kilometer drauf kommen, sondern es macht auch irgendwie Spaß.
Ja, was ändert sich jetzt eigentlich mit dem H-Kennzeichen für Leute, die es vielleicht nicht wissen? Also du darfst nur eine gewisse Anzahl an Kilometern fahren oder darfst du sie genauso einsetzen,
wie du willst? Nee, das eigentlich nicht. Das ist von vielen Versicherungen.
Das ist das Thema, ne? Ganz genau, ja.
Hat mit dem H-Kennzeichen als solches keine Aufgabe.
Nee, du kannst also vom H-Kennzeichen selber kannst ihn einfach immer ganz normal weiterfahren.
Richtig.
Keine Limitierung, aber es ist steuerlich günstiger natürlich.
Das kostet genau 191 Euro im Jahr, egal wie groß, wie dick. Also auch für manche rechnet sich ja, wenn du jetzt so ein Fiat 500 hast oder so, rechnet sich manchmal gar kein H-Kennzeichen, weil der so wenig Kubik hat.
Genau.
Da ist es manchmal teurer. Aber das ist hier auch nicht das Problem, weil der auch schon einen G-Card hat. Das ist eben bei den 39-Jährigen alle. Da ist es alles oft manchmal das H-Kennzeichen gar nicht mehr so interessant, weil eben die steuermäßig schon Euro 2 oder so haben. Aber bei dem rechnet sich's über die Kubikzahl noch. Und du kannst eben, ja, falls du keine grüne Plakette hättest, kannst du mit dem H in jede Innenstadt, also wo auch grüne Plakettenpflicht wäre.
Ja.
Von daher ist das der Vorteil des H. Versicherungsmäßig kannst du auch manchmal mit der Versicherung aushandeln. Du kriegst auch einen H-Tarif, wenn du kein H-Kennzeichen hast oder
okay.
Aber das ist eben Verhandlungssache dann. Genau. Aber in der Regel ist es mit H-Kennzeichen schon billiger, ja. Aber das H-Kennzeichen, ich sag mal, für die jetzigen Autos ist es vielleicht nicht mehr so interessant wie eben für die alten, sag ich mal, der jetzt als, oder noch der davor eben 116er ohne Cut.
6,9.
6,9er, da zahlst du dich dumm und dämlich an Steuern.
Vierstellig im Jahr.
Ja, genau. Und darum ist es eigentlich jetzt dann interessant für viele, aber
also bei diesem ist es jetzt so, wir zahlen knapp 300 Euro Steuern.
Okay,
gut, dann schauen wir mal. Versicherung können wir vielleicht ausmachen und wir können dann halt auch, wenn es mal trocken ist, das ganze Jahr anfangen.
Toll, also hat viel Spaß gemacht mit euch.
Ja,
gleich. Auf die nächste Million?
Ja. Ja, das ist auch so eine Frage. Was machst du, wenn 999 auf dem Tacho steht?
Auf jeden Fall schon mal einen Schnaps
kalt stellen. Ja,
na, habt ihr jetzt schon mal wieder die gängigen Autoportale angeworfen auf der Suche nach dem nächsten Kilometermillionär aus erster Hand? Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Danke an die Kollegen der GTÜ, die gleich an mich gedacht haben. Und mehr Infos zum H-Kennzeichen findet ihr auf gtue.de oder in den Shownotes. Und jetzt ist eine kurze Woche, nicht weil Feiertag ist, sondern weil wir uns am Donnerstag ja schon wieder hören. Bis dahin bleibt gesund und pflegt euer Auto, auf das es auch die Millionen schafft.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.